Inner Smile for Outer Success, das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren.
Mitarbeiter vor allem auch zu fragen, wie geht es dir? Die wichtigste Frage überhaupt. Zu fragen, was brauchst du? Was brauchst du, damit du besser arbeiten kannst? Was brauchst du, wenn du etwas nicht schaffst? Was kann ich für dich tun? Was fehlt?
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Inner Smile for Outer Success Podcast. Ich freue mich mega, in zwei schon lachende Gesichter zu gucken. Heute mit dabei sind Andi Jans und Sven Meyer. Andi und Sven, wir kennen uns tatsächlich aus der Branche, wo ich auch mit meiner Festanstellung tätig bin. Aus der Touristikbranche, in meinen Augen die schönste Branche der Welt. Ich denke, die beiden können das bestätigen, dass es die schönste Branche der Welt ist. Hier wird schon ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie es denn in der Praxis aussieht. Ich habe hier eine Führungskraft vor mir sitzen und einen Unternehmer. Und wie sieht das eigentlich in der Praxis aus mit mitarbeitenden Führung? Was kann man tun, um Mitarbeitende zu motivieren? Aber bevor wir richtig einsteigen, möchte ich euch bitten, dass ihr euch einmal vorstellt. Wer mag anfangen?
Der Andi kann das super.
Ja?
Ja, ja.
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Nora. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich spreche mal nicht für Sven, aber...
Ich kann für mich selbst sprechen, danke. Ja.
Dann sag's auch. Na gut. Ich stell mich mal vor. Also, du hast ja hier echt mal eine ganz hohe Messlatte gelegt mit, was hast du gesagt? Führungskraft und Unternehmer.
Wow.
Das große Rätsel wird sein, wer ist wer? Und vor allem die Frage, warum wir hier zusammen sind. Ich fange mal bei mir an. Also ich bin seit 15, 20 Jahren in der Touristik, Hospitality tätig. Ich bin über eine Tätigkeit im Hotelwesen im fernen China sozusagen in unsere Branche reingerutscht. Ich bin vor über 20 Jahren nach China gezogen, habe dort 10 Jahre gelebt und habe dort bei einer großen Hotelkette gearbeitet, habe dort zum Schluss das Marketing geleitet. Bin dann vor circa 10 Jahren nach Deutschland zurück, habe dort einen Reiseveranstalter namens China Tours erst mitgeleitet, dann geleitet. Irgendwann kam die Pandemie, dann war das Thema China und Reisen vorbei. Und in dieser Zeit haben eben jener Herr Sven, der hier neben uns sitzt, und ich einen Podcast angefangen, hin und weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Das ist so das, was uns beide vereint.
Es hat schon ein bisschen vorher angefangen, aber ich kann das gleich ergänzen.
Ja, bitte. Genau, meine kleinen Imperfektionen. Wie immer wird Herr Sven hier gleich ausbügeln. Ich habe dann später beim anderen großen Reiseveranstalter namens Gebeco Marketing und E-Commerce gemacht und ich bin jetzt seit dem letzten Jahr bei einem DMC-Netzwerk, Destination Management Company, in Dubai tätig und bin auf der ganzen Welt unterwegs und verkaufe Destinationen an Reiseveranstalter, um das mal ganz salopp zu sagen. Wie gesagt, das, was uns beide hier vereint, Sven, das ist unser geliebter Reisepodcaster. So, das mal von mir.
Genau, so. Euer Reisepodcast. Deswegen bin ich auch mega nervös, weil ihr nämlich oder der Andi mir vorher verraten habt, wie viel Hörende ihr habt. Und ich gedacht habe, so viele habe ich noch nicht, aber das schaffe ich auch irgendwann. Und dementsprechend bin ich ein bisschen nervös, dass ich euch beiden Pros hier sitzen habe. Sven, wer bist du?
Ich werde selten als Pro tituliert. aber ich begrüße erstmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben nach Andis Begrüßung und Lebenslauf. Komme aus der Reisebranche. Wie hat's angefangen? Romantisch gesagt, der Liebe wegen. Ich hatte als ich Student war, eine 7-jährige Beziehung mit einer Australierin, die auch in Australien lebte. Und dadurch musste ich halt sehr viel immer reisen. Oder ja, wenn wir uns sehen wollten, musste ich halt oft über Asien dann nach Australien reisen, fliegen. Und so habe ich Asien kennengelernt. Ich habe Asien, fand furchtbar interessant, andere Kultur, nicht mit westlichen Maßstäben zu messen, anderes Essen, andere Werte. Und das fand ich sehr, sehr spannend und habe dann auch ein Jahr in Australien gelebt. Und als ich dann wiederkam, habe ich einen Job gefunden in der Tourismusbranche, eigentlich klassisch, was ich auch jetzt mache, in einer Agentur, die PR und Marketing angeboten hat für Destinationen, Airlines und Reiseveranstalter. Habe dann einmal gewechselt zur Agentur Kleber PR, das kann man ja sagen, wo ich dann 1,5 Jahre ungefähr tätig war. Und mein damaliger Kunde, das war das Fremdenverkehrsamt China, meinte dann zu mir, das war Ende 2009, dass sie keinen Vertrag mehr mit Kleber unterschreiben werden. Aber wenn ich mich selbstständig machen würde, dann würden sie sehr gerne einen Vertrag mit mir unterschreiben. Das war dann kurz vor der Expo in Shanghai und damals war ich dann auch schon für China-Tours tätig und der Pressesprecher. Und daher kommt eigentlich ja unsere Verbindung. Andi war ja dann auch mal stellvertretender Geschäftsführer von China Tours und hat dort das Marketing geleitet. Und daher kannten wir uns eigentlich dann. Und dann haben wir erst gesagt, dass wir einen Podcast machen. Aber als China mir das Angebot gegeben hat, brauchte es, ich glaube, 2 Tage, um drüber nachzudenken, ob ich das machen möchte. Habe dann im Jahr 2010 die Agentur One Billion Voices gegründet, die hauptsächlich am Anfang natürlich für China zuständig war, fürs Fremdenverkehrsamt China, China Tours. Wir hatten noch eine Provinz damals. Das hat sich dann langsam so ein bisschen aufgebaut. Wir haben mehrere Kunden gewonnen, Haus der Spezialisten, zum Beispiel einige Reiseveranstalter. Und 2015 hatte ich dann die Möglichkeit, BZ.com zu übernehmen. Eine viel größere Agentur, eine viel bekanntere Agentur, die es schon seit dem Jahr 2000 gibt. Damals haben Beate Zwermann und ich uns ein paar Mal getroffen. Und dann am 1.3.2015, also 2 Tage vor der ETB, habe ich BZ.com übernommen. Und seitdem wurschteln wir da so rum und sind weiter im PR, Marketing, Social Media, Eventbereich tätig für touristische Kunden. Und man kann schon sagen, es ist die schönste Branche der Welt und ich kann mir eigentlich nichts Schöneres, anderes vorstellen. Damit werde ich jetzt alt und in Rente gehen.
Ein bisschen habt ihr ja noch in Rente zu gehen.
Schon alt bin ich schon. Wollte ich auch gerade sagen. 2 Anmerkungen dazu ziehen, was Sven gesagt hat. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen jetzt auch, wer hier der Manager ist und wer der Unternehmer. Also Sven ist eher der Unternehmertyp. Ich bin eher so ein Hired Gun. Ich bin eher ein Söldner. Die 2. Anmerkung wäre, jetzt hast du wahrscheinlich gar keine Hörer mehr. Das ist unsere große Ambition ist, jeden Podcast zu unterwandern und alle Hörerinnen und Hörer zu verscheuchen.
Das glaube ich nicht. Es kommt drauf an, was ihr jetzt noch so weiter erzählt.
Es geht so weiter, liebe Nora. Es wird nicht besser.
Das glaube ich nicht. Andi, du hast ja sogar auch mal für Sven gearbeitet, oder? Ich habe vorhin noch mal eure LinkedIn-Profile gestalkt.
Ich bin ganz enttäuscht, dass er das eben nicht erwähnt hat, weil das sind so die glorreichen Tage seines Unternehmens, in der das wirklich so bergauf ging zum ersten Mal. Spaß beiseite. Kurz. Eine kurze Zeit während der Pandemie bin ich ihm ein bisschen helfend zur Hand gegangen mit Resultaten, wie man sie, glaube ich, während der Pandemie erwarten konnte. Ich habe dann eine andere Stellung eingenommen bei GBECO und das war dann sozusagen das Ende dieser Zusammenarbeit. Aber wir arbeiten ja eigentlich mit dem Podcast schon sehr, sehr lange zusammen und sind uns auch vor dem Podcast sehr kollegial und freundschaftlich sozusagen während der Zeit bei China Tours, bei der Sven Pressesprecher war, sind wir uns auch irgendwie freundschaftlich sehr nahe gekommen. Also wir kennen uns schon ziemlich lange, arbeiten schon ziemlich lange zusammen und
seit 2017, oder? 16, 17?
14.
Irgendwie sowas.
14.
Oh, man hat da ja 10-Jähriges dieses Jahr.
10-Jähriges.
Okay. Oh, wow.
Ja, so lange ist es auch noch nicht, ne? Wenn man überlegt, dass ich jetzt auch irgendwie nicht mehr der Jüngste bin. Aber lang genug, würde ich sagen.
Aber wenn ihr auch schon mal zusammengearbeitet habt und wenn ihr mal so gemeinsam schaut, ist euer Podcast, ist das eure gemeinsame Erfolgsgeschichte oder blickt ihr auf irgendeine andere gemeinsame Erfolgsgeschichte zurück?
Darf ich?
Jetzt wäre mir was eingefallen, aber fangen wir mal an.
Nee, sag du.
Naja, ich glaube schon, Erfolgsgeschichte ist auch definitiv, und das würde ich auch die erste Erfolgsgeschichte nennen, China-Tours groß zu machen. Also ich weiß noch damals, wo ich für China-Tours angefangen habe, ja, es war halt ein Reiseveranstalter unter vielen für China. Und wir haben es echt geschafft und natürlich dann auch mit Andi. Ich meine, als Andi dann da war und auch Geschäftsführer, das waren die erfolgreichsten Zeiten von China-Tours, definitiv. Und wir haben es in der Zeit geschafft, China-Tours zum absolut führenden Spezialisten für China-Reisen aufzubauen. Und mit dem breitesten Angebot, mit den meisten Buchungen, mit Arbeiten für andere Reiseveranstalter. Und ich glaube, das war so unser erstes gemeinsames Erfolgserlebnis. Und ja, wie wir dann zum Podcast kamen, weiß nicht, willst du das erzählen, Andi? Oder?
Nee, ich will dir da erstmal ausnahmsweise mal nicht widersprechen, dass das ja, doch tatsächlich. Nee, Sven hat mir sehr, sehr geholfen. Ich war jetzt 10 Jahre in China und ich kam zurück aus China 2014 und hab gedacht so, ich habe überhaupt keinen Kulturschock. Ich bin jetzt irgendwie wieder zurück und alles ist irgendwie super. Aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, glaube ich, viel mehr unter meinem Kulturschock gelitten. Also waren von meiner Führungskultur geschockt, als ich das erst wahrgenommen habe. Und ich habe so 1-3 Jahre gebraucht. Und ich war ja in Anführungsstrichen nur stellvertretender Geschäftsführer in den ersten Jahren, um wirklich Fuß zu fassen, auch wieder in einer Führungskultur, die eine ganz andere war, ne, in Deutschland als in China. Als ich dann 2017 Hauptgeschäftsführer wurde, war es schon so, dass Sven, der mir sowieso mal geholfen hatte und immer mit Rat und Tat beiseite stand, wo das Ganze noch viel wichtiger wurde, ne? Wie wir nach außen dastehen, wie wir uns in der Außenwirksamkeit präsentieren, ist ja noch wichtiger geworden für das Unternehmen, für mich. Und wir haben uns halt gut verstanden und das war auch immer so ein Motivator, dass man auf freundschaftlicher Basis füreinander da ist. Und das ist so eine Vertrauensbasis ist ziemlich wichtig, ne, wenn man erfolgreich sein will und Dinge bewegen will. Also da, wie gesagt, kann ich ihm nicht widersprechen. Das war eine sehr gute Zeit, eine sehr schöne Zeit und da haben wir ein bisschen was gerissen, würde ich sagen. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, hat Spaß gemacht. Da habt ihr was gerissen, aber mich würde mal interessieren, weil du gesagt hast, Führungsstil China anders als in Deutschland. Deine oder eure Mitarbeitenden waren da erstmal geschockt von.
Hab ich mir was eingebrockt, glaube ich gerade.
Hast du dir jetzt gerade was eingebrockt? Es geht ja hier um das Thema, wie man motivierender oder motivierter sein kann bei der Arbeit. Insgesamt in meinem Podcast, was sind denn eure Erfahrungen, wenn ihr zusammen in diesem Veranstalter da gearbeitet habt? Wie habt ihr das geschafft, die Mitarbeitenden zu motivieren und das Ganze groß zu machen? Weil ohne motivierte Mitarbeitende geht das ja eigentlich nicht.
Darf ich dazu ganz schnell was sagen?
Bitte.
Ja, ich halte Motivation und ich bin nicht der Einzige, ich halte das für eine ganz große Lebenslüge. Ich glaube nicht an Motivation, die extrinsisch ist. Ich glaube nicht, dass eine Führungskraft durch Anfeuern und den Leuten zu sagen, wie toll sie sind, dass das Motivation ist. Das glaube ich nicht. Motivation ist Schaffung von Rahmenbedingungen, in denen sich Mitarbeiter ideal entfalten können und ihren Fähigkeiten, ihren Talenten gerecht werden können. Um mehr geht es gar nicht. Dass man dann sozusagen die Leute noch ein bisschen anfeuert, das ist eigentlich nur Beiwerk. Aber Motivation, die Leute anfeuern und ihnen zu sagen, wie toll sie sind, ihnen Selbstwert zu geben, ich glaube, das ist nichts Extrinsisches. Also das halte ich für eine ganz große Lüge. Ich halte auch Motivationsseminare für eine große Geld- und Zeitverschwendung. Und das will ich einmal vorweg sagen. Over to you, Sven. Steilvorlage. Wann war bei euch der letzte Motivationsseminar?
Das mache ich immer selbst bei mir.
Oh Gott. Naja, genau. Ich gebe euch da schon recht. Ich glaube auch, dass man sich extrinsisch motivieren kann. Aber das ist ja eine spannende Frage, wie ihr es dann geschafft habt, ne?
Wir haben nicht gesagt, dass wir es geschafft haben.
Ihr wart erfolgreich.
Uns gibt's noch, sagen wir es so.
Also da kann ich gleich was zu sagen. Vielleicht darf Sven auch mal was sagen.
Naja, also wie motiviert man Mitarbeiter? Ich glaube schon, natürlich wäre die erste Antwort Geld, aber das ist natürlich Schwachsinn. Geld motiviert nicht Mitarbeiter irgendwie besser.
Vor allen Dingen nicht in der Touristik, ne?
Ja, genau. Ne? Also abgesehen davon, genau, wir zahlen ja eh nicht so gut wie andere Bereiche oder Industrien. Ich weiß nicht, ich sag tatsächlich auch immer in Bewerbungsgesprächen, die Motivation müsst ihr mitbringen. Ne? Ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr im Tourismus arbeitet. Es macht super viel Spaß. Du lernst viele andere Kulturen kennen. Du hast tolle Reisen, die du sonst wahrscheinlich privat nie machen würdest. Du siehst auch den Hintergrund und nimmst an Sachen teil, die unmöglich wären sonst. Das muss Motivation sein. Und die musst du selbst mitbringen, mehr oder weniger. Wie Andi schon sagte, ich bin da, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass du gut arbeiten kannst und dass du alles, was du brauchst, vorfindest und dass du dein Bestes geben kannst und dir wenig Gedanken um andere Dinge machen musst. Da sehe ich meine Aufgabe, dafür bin ich da. Und wenn irgendwas ist, dann sag mir bitte Bescheid. Aber ich stehe jetzt auch nicht klatschend neben meinen Mitarbeitern und sag, go Jürgen. Sicherlich nicht.
Wenn ihr von Rahmenbedingungen sprecht, was meint ihr da konkret? Was sind Rahmenbedingungen, die ihr als Führungskräfte geschaffen habt oder jetzt noch schafft, damit die gut arbeiten können?
Naja, also in meinem Unternehmen kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir auf jeden Fall die Grundlagen schaffen, dass sie erstmal privat und geschäftlich trennen können. Das heißt, jeder bei uns hat auf jeden Fall ein Diensthandy, jeder von uns hat einen Dienstlaptop. Wir haben natürlich die Rahmenbedingungen zu schaffen. New Work muss man natürlich heutzutage anbieten, dass man von zu Hause aus arbeiten kann, dass man Workation machen kann und so weiter und so fort. Das sind so Rahmenbedingungen, die jetzt immer wichtiger werden und in der letzten Zeit wir auch, beziehungsweise eigentlich fast schon vor der Pandemie. Also wir hatten vor der Pandemie schon die Homeoffice-Lösungen, wenn auch damals mit nicht ganz so dem Erfolg, den ich mir gewünscht hatte. Da waren mal vielleicht auch noch nicht so bereit dazu, die Mitarbeiter. Und das sind so Rahmenbedingungen, die man setzen kann. Setzen sollte heutzutage.
Also ich würde sagen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeitswelt dafür zu sorgen, dass man auch entsprechend seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Talente, seine eigenen Veranlagungen auch arbeiten kann. Nicht jeder Mitarbeiter ist gleich. Ne? Für manche ist Homeoffice eine super Geschichte. Es gibt Leute, die gehen im Homeoffice total unter. Die wissen nicht, was sie tun sollen und fühlen sich nicht gut dabei. Manche Leute gehen im Homeoffice auf, manche gehen ein. Manche gehen im Büro auf, manche gehen im Büro ein. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle. Mitarbeiter vor allem auch zu fragen, wie geht es dir? Die wichtigste Frage überhaupt. Ja. Zu fragen, was brauchst du? Was brauchst du, damit du besser arbeiten kannst? Ja. Was brauchst du, wenn du etwas nicht schaffst? Ne? Was kann ich für dich tun? Was fehlt? Dann auch zuzuhören. Ich glaube, das sind auch Rahmenbedingungen, kommunikative Rahmenbedingungen, die eigentlich relativ einfach sind, die wir ganz häufig vergessen. Als ich Hauptgeschäftsführer wurde, hat unser Gesellschafter was ganz Wichtiges zu mir gesagt. Das war so die eine Sache, die er mir mit auf den Weg gegeben hat. Die ich bis heute nicht vergessen habe, die ich jedem sagen würde, der eine Führungskraft ist oder werden will. Und das ist, dass 50% deiner Zeit deinen Mitarbeitern gehören. Also egal, wie viel fachliche Arbeit, wie sehr du irgendwo drin steckst, was du auch machst, die musst du in Zukunft effektiver und smarter schaffen, weil 50% deiner Zeit gehören nicht mehr dir, sondern deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das heißt, diese Zeit zu fragen, zuzuhören, was brauchst du, wie geht es dir, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade wenn die jünger sind, ne, auch rausfinden, was sie wirklich wollen, was sie brauchen. Oft wissen die das gar nicht. Ne? Wenn man jung und unerfahren ist, hat man vielleicht Befindlichkeiten und Gefühle, weiß gar nicht, wo die herkommen. Das versuchen rauszufinden, im Gespräch zuzuhören, das sind auch Rahmenbedingungen. Also was ich meine mit kommunikativen Rahmenbedingungen. Ne? Es gibt auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die brauchen das nicht so. Auch das rauszufinden, wer das mehr braucht, wem muss man mehr zuhören. Aber ich hatte es mir eigentlich in meiner Karriere zur Grundregel gemacht, wenn das geht, mit jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin, einmal die Woche, zumindest einmal alle zwei Wochen zusammenzusitzen, sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, mit denen zu reden. Aber auch darüber hinaus immer wieder das Gespräch zu suchen. Was läuft nicht, wie geht's, was brauchst du nicht. Wenn du nie mit deinen Leuten als Führungskraft in Verbindung trittst, mit denen redest, dann bist du in der Regel, würde ich sagen, wahrscheinlich auf nicht so einem guten Weg, wenn du nicht weißt, was gerade mit denen los ist. Und den Fehler habe ich auch ganz oft gemacht. Und deswegen war dieser Rat so wichtig für mich, weil das für mich so eine Grund- oder so eine eiserne Regel wurde. 50%.
Das heißt, wenn du sagst, den Fehler hast du gemacht, was hast du für einen Fehler gemacht?
Einfach mein Ding zu machen und gesagt, die Leute haben ihren Job, die haben ihre Aufgaben und alles andere, was die brauchen, ist irgendwie Babysitten. Ne? Sollen sie selbst sehen, wie sie klarkommen. Ne? Das ist auch ganz leicht. Man hat ja 1000 Sachen zu tun und ich habe das immer wieder gehört. Wenn die Leute was brauchen, sollen sie sich melden. Und wer sich nicht meldet, hat kein Problem. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Wer so denkt und so arbeitet, glaube ich, wird das früher oder später um die Ohren fliegen, weil sich da Sachen aufbauschen können, die man ganz lange nicht gesehen hat. Ich sage auch nicht, dass das einfach ist, aber ich habe mir das zu so einer Regel gemacht, immer reinzuchecken. Weil lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, weil das fliegt einem sonst echt irgendwann um die Ohren, habe ich zumindest festgestellt. Ja.
Glaubt ihr, das hat sich geändert in den letzten Jahren?
Ja. Ich glaube ja.
Sind die jungen Leute anspruchsvoller?
Sind, manchmal hat man das Gefühl, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ne?
Doch, mach's.
Aber dass es ihnen gleichgültiger ist. Ne? Die machen zum Teil ihren Job von 9 bis 17 Uhr und gehen dann nach Hause und legen dann auch alles ab, was mit Arbeit zu tun hat und so weiter und so fort. Das glaube ich schon, ich weiß nicht, ob das Anspruchsdenken ist, also wenn man es positiv ausdrücken ist, ja, sie haben Anspruch oder ihnen ist Work-Life-Balance wichtig, definitiv, und wichtiger als jetzt den vorherigen Generationen oder unserer Generation. Manchmal denkt man aber auch, ja gut, ich habe jetzt hier einen Job, der ist ganz okay, werde in Ruhe gelassen, mehr oder weniger, kann reisen und gehe aber dann auch nach Hause. Es ist aber, wir kämpfen um Fachkräftemangel, ne? Also wir kämpfen um die besten Leute. Da ist es dann halt auch manchmal schwer. Und wie du schon sagtest, Tourismus zahlt nicht viel. Wir müssen halt mit anderen Werten und mit anderen Leistungen überzeugen. Was aber nicht jedem wichtig ist, ne? Viele sagen auch, Geld ist mir erstmal das Geld und Work-Life-Balance ist im Moment erstmal so das Wichtigste.
Ich glaube, jungen Leuten heutzutage wird viel mehr, auf die wird viel mehr eingewirkt mit großen krisenartigen Themen, sodass, glaube ich, ein ziemlicher Druck auch entsteht sozusagen. Also junge Leute müssen heute die Klimakrise lösen. Sie haben irgendwie Krieg auf der ganzen Welt. Es gibt 1000 große Themen, Pandemie, die irgendwie auf den Schultern lasten. Und als wir groß geworden sind in den 80ern, frühen 90er Jahren, gab es natürlich auch Krisen. Aber das war, glaube ich, durch andere Art von Medienberieselung, glaube ich, nicht so unmittelbar, dass wir das Gefühl hatten, wir sind dafür irgendwie mitverantwortlich und das wird unser großes Problem der Zukunft werden. Und ich glaube schon, dass der Druck auf junge Leute heutzutage einfach, dieser Mediendruck auch viel, viel größer ist. Man wird halt von morgens bis abends irgendwie beballert. Man muss und soll zu allem eine Meinung haben. Und ich glaube, das führt einfach zu Dingen, die dann auch so eine Trotzreaktion sein können, ne? Abzuschalten und zu sagen, ne? Arbeit ist Arbeit, privat ist privat und das ist das und ich bin das. Und ich glaube, viele Mitarbeiter sind vor allem auch mit sich selbst und ihrer Umwelt unzufrieden. Und Arbeit ist natürlich eine wunderbare Projektionsfläche für Unzufriedenheit. Ich glaube, rauszufinden, was den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin umtreibt, warum die unzufrieden sind, vielleicht ist das auch private Unzufriedenheit, die sich dann in der Arbeit irgendwie entlädt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man rausfinden kann als Führungskraft. Und ich will ja auch nicht so klingen, ich meine, wir sind tatsächlich, also Sven ist das vielleicht ein Unternehmerguru, wir sind halt, ich bin's nicht, ich habe unglaublich viele Fehler gemacht. Ich glaube, den Unterschied vielleicht zu anderen Führungskräften ist, dass ich große Fehler gemacht habe, viel darüber nachgedacht habe, viel mit Leuten darüber geredet habe und rausgefunden habe, wo ich falsch abgebogen bin. Aber ich bin jetzt tatsächlich nicht jemand, der das immer alles richtig gemacht hat. Aber ich glaube, dass für viele Arbeit dann einfach eine gute Projektionsfläche für Unzufriedenheit ist. Und auch das rauszufinden, wo kommt Unzufriedenheit her am Arbeitsplatz? Ist das was Privates? Ist das tatsächlich die Arbeit? Ist das was zusammenläuft? Ich glaube einfach, dass die jüngere Generation, ob man die X oder Z oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage
Alpha
heißt.
Alpha haben wir mittlerweile schon
Alpha fast. Alpha, echt?
Ja, wow. Die kommen langsam, die Alpha. Wow.
Ich glaube einfach, dass das, was auf die sozusagen kommunikativ täglich reinprasselt, ganz viele Gegenreaktionen mit sich bringt. Und ich glaube, die entladen sich halt auch in einer Arbeitswelt, die man dann am liebsten abends hinter sich lässt. Und diese Work-Life-Balance, glaube ich, soll so ein Mechanismus sein, das Leben leichter zu machen. Aber ich glaube, das ist auch ein Trugschluss. Ich glaube, auch dieser Begriff Work-Life-Balance ist eigentlich ein ziemlich dummer Begriff, weil das so binär ist irgendwie. Work und Life. Und ich glaube, das muss gar nicht so sein, aber... Das vielleicht ein anderes
Ding. Wäre gut, wenn es nicht so, wenn es ein bisschen nicht so strenge Grenzen hätte. Was ich halt noch, also ich klinge jetzt wirklich alt.
Bist du auch.
Du bist auf jeden Fall nicht mehr Alpha.
Will ich vielleicht auch gar nicht mehr, ganz ehrlich. Es ist halt zum Teil auch das, was die jungen Leute halt durch Social Media vorgelebt bekommen, was sie dort sehen. Zum Teil hat man ja wirklich das Gefühl, dass wenn man sich gewisse Videos anschaut, derjenige, der wirklich richtig arbeitet, ist der Dumme in unserer Gesellschaft. Wenn du wirklich jeden Tag zur Arbeit rennst, dann hast du irgendwas falsch gemacht in deinem Leben. Guck, ich bin hier auf Bali oder in Dubai und mach mein Aktiengeschäft hier oder verkaufe T-Shirts auf eBay, Temu oder in meinem eigenen Job oder Laden, Online-Shop und sonst irgendwas. Also ich glaube, das trägt auch mit dazu bei, weil das ist dann halt, ich glaube, auch generationsunabhängig. Man vergleicht sich ja lieber doch mit den Leuten, man guckt nach oben und nicht wer, wem es als schlechter geht, sondern immer nur, wem es besser geht. Und da findet man halt auf Social Media dann doch sehr, sehr viele Personen, wo es augenscheinlich oder auf den ersten Blick dann doch sehr viel besser läuft als bei einem selbst. Und ich glaube, daher kommt auch dieses neue Anspruchsdenken von den jüngeren Generationen.
Wobei das natürlich ein kompletter Trugschluss ist, was man sieht. Ja,
natürlich.
Ich weiß noch, als es mir während der Pandemie einmal richtig schlecht ging, jemand auf mein Instagram-Konto irgendwie geschaut hat, dein Leben sieht so amazing aus. Und das war so wirklich einer der, gerade zu dem Moment, ein absoluter Tiefpunkt in meinem Leben, wo auf Instagram habe ich halt Reisebilder und was weiß ich nicht gepostet. Und das sah alles unglaublich aus, aber überhaupt hat mein damaligen Gemütszustand in keinster Weise wiedergespiegelt. Also,
ja, gut, aber das lachen. Ist ja Negatives, findest du ja auch selten bei also gerade so Instagram, oder ich meine, TikTok bin ich jetzt persönlich nicht, aber das, die Generation TikTok, die ist da ja nochmal ganz anders und es ist halt viel schneller mittlerweile, Also, was ihr eben gesagt habt, diese ganzen Medien, die auf einen so einballern, diese ganzen Informationen müssen ja erstmal verarbeitet werden. Ja. Was ich immer finde, ist, dass vor allen Dingen halt irgendwie dargestellt wird, es ist halt super easy, super leicht, Geld zu machen, zu arbeiten und alles ist total, so einfach. Und im Grunde genommen, was hinter irgendwie Erfolg ja auch steckt, ist ja auch ganz viel Disziplin und Mühe, das merke ich selbst auch immer. Also als Andi mir erzählt hat, wie viele Hörende ihr in eurem Podcast habt und gesagt hat, ihr habt halt jede Woche wirklich eine Folge am Anfang rausgeballert, das ist halt auch einfach Disziplin, die da so hintersteckt, wo natürlich auch irgendwie von nichts kommt nichts, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen lapidar an, aber der Sven hebt seine Hand und darf da gerne was zu sagen,
hau raus. Also wir haben ja den Podcast angefangen, unter anderem, weil wir tatsächlich auch privat oft damals miteinander telefoniert haben und über touristische Themen halt gesprochen haben, halt über, was gab's da, Thomas Cook Pleite, über die Pandemie natürlich und diese Gespräche haben zum Teil dann halt wirklich eine Stunde, eineinhalb Stunden gedauert. Natürlich auch mit dem Quatsch, den wir auch weiterhin produzieren. Aber daher kam das dann halt, hey, es gibt jetzt auch diesen Podcast noch nicht so, der uns auch interessiert, also einen über die Branche, für die Branche. Und wir machen das jetzt privat ja sowieso, lasst uns das doch einfach mal aufnehmen und vielleicht noch ein paar Gäste mit dazu einladen. Was man aber definitiv auch sagen muss, ich habe gerade jetzt, hat es so ein bisschen geändert, deswegen sind wir auch auf 2 Wochen gegangen, am Anfang, das hat Spaß gemacht. Das war keine Arbeit. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss das jetzt machen, da ist ein Druck dahinter, sondern ich wollte das machen, weil ich es cool fand, weil ich es spannend fand, weil es Spaß gemacht hat, auch wieder andere Eindrücke zu bekommen, andere Sichtweisen zu bekommen, mit anderen Leuten über ein Thema zu reden, und nicht nur Annis Meinung zu hören. Also das war wirklich, ich habe das nie als Arbeit empfunden. Klar, da steckt dann auch ein bisschen mehr dahinter, ne? Man muss vorbereiten, man muss nachbereiten, das schneiden und so weiter und so fort. Aber das hat Spaß gemacht. Das war wirklich nie Arbeit, aus meiner Sicht.
Der Spaß hat dann auch den Erfolg gefüttert, ne? Wir haben angefangen mit einer Idee. Wir haben erstmal Freunde, Bekannte aus der Branche gefragt. Erste Folge Rainer Stoll, Gründer von Travel to Nature, For Family Reisen Birding Tours, der hat sofort Ja gesagt. Bis heute eine unserer meistgehörten Folgen, einfach weil das ein gutes Gespräch war. Und wir haben wirklich nach und nach Leute eingeladen, die wir kannten. Und dann haben wir Leute gefragt, die wir nicht kannten. Und dann haben wir Promis gehabt. Wir hatten Johann Lafer. Dann kam das große Gespräch mit dem TUI-Chef, was uns wirklich nach oben katapultiert hat, gerade zu Beginn der Pandemie. Und eins hat dann zum anderen geführt. Und wie gesagt, der Spaß hat dann einfach diesen Erfolg und auch den Willen zur Disziplin gefüttert. Und mittlerweile haben wir das, glaube ich, in unserer DNA drin. Wir machen weiter. Ja. Ne? Das ist alles nicht mehr ganz so frisch. Ne? Manchmal müssen wir schon überlegen und nicht jeder Moment macht so viel Spaß wie vielleicht vor 4 Jahren. Aber diese Disziplin haben wir und wir wollen auch nicht aufhören, weil es insgesamt immer noch sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, da kommt Disziplin halt auch her, einfach aus dem Wunsch, etwas zu machen, woran man glaubt. Das nicht zu machen, weil irgendeinem jemand das sagt, dass wir das machen müssen.
Ne? Ja. Oder man denkt, man könnte damit mal, also wir hatten, glaube ich, nie, also ich wurde oft gefragt, ja, verdient ihr denn damit Geld oder kann man denn davon leben? Nein, auf gar keinen Fall. Aber das war halt auch nie unser Anspruch. Ne? Also das ist halt immer Geld, ja, ist nett, damit ein bisschen was zu haben. Wir haben ja auch Auftragsarbeiten. Aber das war nie unser erster oder Top-Priorität bei dem Podcast. Nice to have, aber das war definitiv nicht der Ansporn.
Und wir haben mit Hin und Weg mittlerweile 161 Folgen produziert und mit Fremdaufträgen, die wir für Japan, Thailand, China, Italien und andere Destinationen gemacht haben, mittlerweile über 200 Podcast-Folgen produziert. Und nirgendwo hat sich's nach Arbeit im Sinne angefühlt, das ist jetzt etwas, was wir machen müssen, weil wir irgendwie einen Herrn haben, dem wir dienen, sondern weil wir das wollten, ganz einfach. Und deswegen machen wir weiter.
Naja, aber das ist ja schon eigentlich auch irgendwo wiederum den Schlüssel, wenn man jetzt irgendwie Unternehmer ist, zu gucken, seine Mitarbeitenden zu verstehen und zu checken, was ist denn das, was denen irgendwie Spaß macht und die dann da entsprechend halt auch einzusetzen. Also mich fragen auch immer alle, was machst du eigentlich noch nebenbei? Ich bin in einer Festanstellung, ich mache irgendwie, gebe Yogakurse, mache diesen Podcast, bin irgendwie selbstständig noch unterwegs, aber das mache ich, weil ich da Bock drauf habe und alle fragen immer, und das machst du noch als Mutter? Aber das ist halt was von mir innen heraus irgendwie motivierend herauskommt. Aber man kann ja sowas auch als Unternehmer oder auch als Führungskraft nutzen, wenn man seinen Mitarbeitenden richtig zuhört und sagt, ah, okay, du hast da das und das Talent. Wie könnte man das denn gegebenenfalls sogar noch im Unternehmen irgendwie mit einsetzen, sodass man es halt auch nutzen kann, ne?
Wobei tatsächlich muss ich auch dazu sagen, nicht alles macht Spaß. Also dieser Eindruck soll nicht entstehen. Ich hab auch einen Job. Ich bin Angestellter. Ne? Ich bin zwar eine Führungskraft, ich bin ein Head of irgendwas, aber das heißt nicht, dass mir alles im Alltag Spaß macht. Das ist auch für einen Unternehmer wie Sven, den ich jetzt auch weniger als Manager bezeichne und du bist Unternehmer, auch dir macht sicher nicht alles Spaß im Alltag, ne? Dass du sagst, oh, da habe ich jetzt total Bock drauf. Ich glaube aber, auch Aufgaben zu erledigen, die einem nicht so Spaß machen, Dinge zu machen, die man machen muss. Man kann auch an diesem Prozess, glaube ich, Spaß haben, die Dinge dann auch erledigt zu haben und zu sagen, boah, das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber das dann gemacht zu haben, da ist dann der Spaß und die Freude drin, Dinge sozusagen abhaken zu können und weil sie vielleicht zu etwas Großem im Ganzen beitragen. Also da muss man sich vielleicht manchmal selbst im Kopf auch ein bisschen austricksen, aber auch das kann belohnend sein. Ne? Also es soll nicht der Eindruck entstehen, dass alles immer Spaß machen kann. Ne? Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Das Leben besteht nicht aus Spaß. Ne? Sollte auch nicht das Ziel des Lebens sein, glaube ich.
Das sehe ich ein bisschen anders.
Eine gute Laune, Andi.
Nee, tatsächlich. Aber ich glaube, mein Lebensbild ist, was das angeht, auch ein anderes als viele andere Leute. Ich glaube nicht, dass Glück und Spaß die Ziele des Lebens sind. Das glaube ich nicht. Ja. Glaube ich ganz einfach nicht. Aber
jetzt drauf und dran zu fragen, was sagst du, was sind die Ziele des Lebens?
Ich glaube, das ist was für einen anderen Podcaster.
Ich glaube auch. Naja, aber trotzdem
großes hast du... Großes Schweigen, alle sind ganz bedrückt auf einmal.
Nee, ich bin deswegen gar nicht bedrückt. Ich sehe das anders. Ich sage auch schon, ich gebe dir recht, natürlich gibt es auch manche Dinge. Ich meine, ich habe auch meine To-Do-Liste, die ich irgendwie abhaken muss und bin am Ende des Tages irgendwie zufrieden, wenn ich sie abgehakt habe. Trotzdem ist es ja irgendwo wichtig zu verstehen, worauf zielt das Ganze irgendwie hinaus, ne? Also... das zu machen, ohne dass es halt irgendeinen Sinn ergibt, dann kriegst du ja niemanden mehr motiviert. Es darf keinen Spaß machen und es darf am Ende des Tages, muss es halt irgendwo
nicht
dann
gesagt, natürlich darf es Spaß machen. Es soll auch Spaß machen. Ich glaube, der Spaß allein ist aber nicht das Ziel. Ich glaube, du musst eine Sinnhaftigkeit in deine Tätigkeit finden, die über Spaß und Freude hinausgeht. Ja. Also der Sinn deiner Arbeit, zu sagen, zum Beispiel wie in der Touristik, also es gibt mir einen Sinn zu sagen, wir sehen zu, dass Menschen reisen. Wir sorgen dafür, dass Menschen sich begegnen. Das hat etwas Friedensstiftendes, das hat etwas kulturell Begegnendes. Und ich hatte immer das Glück, für Menschen zu arbeiten, die das ähnlich gesehen haben. Ob das bei China-Tours war, bei Gebeko, eine Gesellschaft für Begegnung und Kooperation. Ob das meinem jetzigen Job ist, Leute zusammenzubringen, das ist sinnstiftend. Und das macht dann Spaß. Und die Arbeiten, die das sozusagen begleiten, die können Spaß machen, müssen aber nicht mal Spaß machen. Aber der Sinn, ne, diesen Sinn dann auch zu erfüllen, das sollte einem, glaube ich, den Antrieb geben. Und nicht nur, dass einem eine bestimmte Tätigkeit in diesem Bereich irgendwie Bock macht. Ne?
Ja, gebe ich dir recht. Sven, du wolltest noch was sagen.
Sven will einfach nur Spaß haben. Bei mir ist alles 100% nur Spaß. Nein, also prinzipiell sehe ich es genauso, man muss darüber nicht reden. Denn natürlich gibt es Aufgaben, die gemacht werden müssen, die keinen Spaß machen, natürlich. Und manchmal hast du Tage oder Wochen, dann machst du nur solche Aufgaben. Die gehören aber dazu, weil man ja doch irgendwie dann ein großes Ziel verfolgt und das, darauf kommt es halt an. Und wenn dann halt hier und da auch mal Spaß dabei ist, dann ist es das
dann
Ganze.
Dann ist es auch ganz nett.
Dann ist es auch ganz nett.
Sehr schön. Sehr schön.
Naja, aber haken wir das darunter ab, dass wir uns alle drei einig sind, dass es auf jeden Fall einen Sinn ergeben sollte. Und gerade in der Touristik gibt es ja in unseren Augen auch viel Sinn. Und ich glaube, das sind auch die Chancen der Touristik, das letztendlich auch zu nutzen. Was glaubt ihr denn, wie sich das Ganze auch hinsichtlich Führung und Mitarbeitendenentwicklung, ich meine, wir sind in einer Branche, wo dieser Fachkräftemangel immens ist und was glaubt ihr, was sich in den nächsten Jahren ändern wird, ich bin auch Führungskraft in der Touristik, wo wir uns noch drauf einstellen müssen, was da kommt für Herausforderungen.
Lass Sven mal orakeln.
Ja, also ich kann das besser. Ich führe ja mehrere Bewerbungsgespräche. Wir sind ja in der Agentur, bist du fast eigentlich immer auf der Suche nach irgendjemand. Deswegen ja im Monat schon 1 bis 2 Bewerbungsgespräche mit unterschiedlichen Positionen. Ich hatte schon irgendwie den Eindruck, ja, die Ansprüche werden immer höher, die Ansprüche werden immer größer. Konnte das nicht immer nachvollziehen, woher dieser Anspruch kommt und woher dieser Gedanke kommt, dass dies gerechtfertigt sei. Also dass man wirklich, drei Tage bin ich bei meinem Freund in Stockholm, arbeite von dort, ich will die Flüge bezahlt bekommen, weil das bin ich jetzt einfach gewohnt. Außerdem arbeite ich nur mit Apple-Produkten und weil ich diese Android nicht kann. Und was war's noch, ich komme gerade von der Uni, will trotzdem 65.000 Euro im Jahr verdienen. Wird halt nicht im Tourismus funktionieren, als Einstiegsgehalt. Und ich glaube schon, dass man sich darauf einstellen muss. Klar wird immer wichtiger Homeoffice, der Gedanke, Workation, der Gedanke. Dabei muss man da auch immer bisschen differenzieren. Es gibt... Klar, auf den ersten Blick, eine Agentur, wie wir sie sind, bietet sich dafür an. Wir bieten es ja auch an. Ich habe aber auch den Anspruch, dass wir sind eine Agentur und wir sind ein Dienstleister und wir leben auch zum Teil von unserer Kreativität, die wir unseren Kunden anbieten können. Und wir leben von Synergieeffekten, die wir haben, wenn wir einen Kunden betreuen, eine Destination, eine große, ja, und machen da ein gutes Projekt oder finden gerade einen richtigen Partner, das kann auch für eine andere Destination von uns von Nutzen sein. Und da braucht es dann doch die Anwesenheit im Büro. Also ich glaube, dass die Ansprüche höher werden, dass auch die, also was ich gemerkt habe, ist, dass die Menschen, die kommen, jetzt erstmal einfach nur sagen, ich will Homeoffice machen. Aber wenn man dann so fragt, ja, warum denn, kommt keine Antwort. Also wenn jetzt Leute schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, sagen sie, ja, Schreibarbeiten, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich eine Rede schreiben muss, wenn ich ein Advertorial schreiben muss oder sonst irgendwas. Aber junge Leute von der Uni, ja, ich will einfach Homeoffice machen, weil meine Kumpels haben das auch. Die dürfen das auch. Also ohne irgendwie den Sinn und Zweck von so etwas wirklich zu begreifen. Ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Auch warum es manchmal vielleicht nicht gut ist, im Homeoffice zu sein. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu.
Macht euch das Angst?
Nein. Nein, Angst ist ein großes Wort. Ist eine Herausforderung, ganz klar, aber jetzt Angst nicht. Bisher ging auch immer alles gut. Also wir mussten jetzt noch nicht irgendwelche Kunden abgeben, weil wir kein Personal mehr haben oder sowas. Also bisher funktionierte das alles und im Moment bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Personal, was wir haben.
Ihr habt ja auch viele junge Leute bei euch, ne, Sven?
Das ist, glaube ich, normal. Ne? Das ist ja. Das so der Einstieg nach der Uni. Und tatsächlich sage ich das auch immer, auch wenn das dumm ist, als Unternehmer zu sagen. Das Beste ist eigentlich, was du machen kannst, ist 2-3 Jahre in der Agentur sein, weil da kriegst du wirklich, also bei uns zumindest, ein Überblick über alles, so ein bisschen. Ne? Du bist bei uns nicht nur der Fachidiot, der nur Pressemitteilungen schreibt oder sonst irgendwas, sondern du bist in Kontakt mit Journalisten, mit Tour-Operatoren, mit Influencern, du machst Advertorials, Pressemitteilungen, Reden schreiben, du machst Eventsorganisation und so weiter und so fort. Also man kriegt wirklich einen ziemlich guten Überblick über alles so ein bisschen und dann kann man sich immer noch spezialisieren, was man so wirklich machen möchte. Und nach den 3 Jahren sollte man dann aber auch immer wechseln, um halt nochmal einen anderen Einblick zu bekommen, um eine andere Sichtweise zu bekommen, um natürlich auch gehaltsmäßig aufzusteigen. Das ist immer einfacher, wenn man wechselt als intern. Wie gesagt, ist jetzt gerade dumm, dass ich das sage. Aber ich sage das auch meinen Mitarbeitern. Also ich bin da wirklich ehrlich. Ich sage aber auch den Leuten, ich hatte mal sehr gute Mitarbeiter, also ich habe die jetzt immer noch, aber ich hatte wirklich mal sehr junge, sehr gute Mitarbeiter, die bei uns so ihren ersten Job hatten. Und denen habe ich gesagt, ey, für euch macht es keinen Sinn, nach 2 Jahren zu wechseln. Bleibt hier 5 Jahre, ich fördere euch, ich helfe euch, ein bestimmtes Level zu erreichen, Erfahrung zu sammeln. Ich nehme euch mit auf Veranstaltungen, Events, Netzwerkausbau und so weiter und so fort. Und dann habt ihr wirklich nach 4-5 Jahren sehr, sehr guten Überblick und seid dann auch für andere Branchen fit und wechselt dann. Das macht für euch so viel mehr Sinn. Und 2 von 3 haben so dazugehört und haben das dann auch gemacht. Sven waren dann 7 Jahre, glaube ich, bei mir oder sowas. Also das war schon
sogar noch länger.
Ja. Sven kann sich an jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin erinnern, die ihm mal zugehört hat.
Ja. Was auch immer das jetzt bedeutet. Naja, aber die Förderung,
wie viele das waren.
Aber die Förderung ist ja auch was dann einfach eine super große Rolle spielt. Also ich muss es auch sagen, ich bin bei meinem jetzigen Arbeitgeber auch tatsächlich schon seit 6,5 Jahren und ich bin da auch wirklich nur, weil ich immer wieder neue Projekte hatte, weil ich immer wieder gefördert wurde, weil ich halt immer wieder auch Sachen ausprobieren konnte, weil ich auch jemand bin, dem wird halt einfach auch schnell langweilig und wenn ich jetzt immer 6,5 Jahre hätte ich nicht das Gleiche gemacht und dieses Zuhören ist dann ja auch was einfach total relevant ist, ne, und zu sagen, okay, also, dass du den Leuten zuhörst und sie dir. Andi.
Du hast eben gefragt,
ob uns das Angst macht. Ich habe eher Befürchtungen oder Fragen, die, glaube ich, ziemlich offen sind, was diese ganzen Entwicklungen angeht. Das eine ist meine Befürchtung oder Frage, ob das kollaborative Element, auch das Zwischenmenschliche, wirklich mit Menschen in einem Raum zu sein, wirklich auch Zeit zu verbringen, über ein Zoom- oder Teams-Meeting hinaus, sich auch Zeit zu nehmen, auch mal Unsinn zu reden, auch irgendwie einfach nur Ideen auszutauschen, ob man sich diese Zeit nimmt. Also Sven und ich machen das, weil wir viel miteinander reden. Er lebt in Frankfurt, ich in Dubai, aber wir verbringen halt viel Zeit am Bildschirm, entweder in der Planung oder dann beim Podcasten. Das ist ein kollaboratives Element, was super wichtig ist. Die Frage ist, ob das ersetzbar ist durch ein dezentralisiertes Arbeiten, wo man vielleicht dann irgendwie alle paar Monate mal zusammenkommt oder auf einer Veranstaltung und dann trifft sich das ganze Team irgendwie zum ersten Mal einmal im Jahr, wenn man Glück hat und vielleicht sind einige Leute dann schon wieder weg. Das ist so meine Befürchtung, meine Frage. Auf der anderen Seite dann auch die Frage, was KI sozusagen in diesem ganzen Bereich beitragen wird. Da habe ich überhaupt keine guten Antworten drauf. Ich sehe halt nur, was KI jetzt schon kann. Und ganz große offene Frage, was das in 5 Jahren für unsere Branche bedeutet in Sachen Automatisierung, Beratung, Anfragen und so weiter und so fort. Man wird sehen. Ne? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir alle haben irgendwie Ahnungen, wie das aussehen könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns dann wieder mehr auf das kollaborative Element und das Zusammensein besinnen müssen, um auch besser zu werden. Ne? Vis-à-vis der Kompetenz, der Konkurrenz und dem Wettbewerb gegenüber. Dass sich dann vielleicht Firmen doch wieder zusammenfinden und sagen, wir arbeiten in einem Raum oder in einem Büro. Aber wie gesagt, ich habe da keine wirklichen Antworten drauf, halt Befürchtungen.
Ja. Ich finde, das hat sich aber nach der Pandemie doch schon auch ein bisschen herauskristallisiert. Und ich handhabe das mit meinem Team tatsächlich auch so, dass wir uns aber wirklich von uns aus heraus regelmäßig dann auch einfach verabreden im Büro, damit wir einfach auch Themen besprechen können. Und alle sagen, es ist mega wichtig, dass wir uns einfach auch in Präsenz irgendwie regelmäßig sehen, weil da einfach auch dieses Zwischenmenschliche auch dann einfach entsteht, dass man als Team viel besser zusammenarbeiten kann. Geht mir zumindest so. Also
ich glaube, da hast du sicher recht. Ich sehe halt im Homeoffice und nicht im Büro arbeiten, sehe ich halt keinen intrinsischen Wert, außer dass man seinen Lebensalltag, der sicher nicht leichter wird, was Kita-Plätze und so weiter angeht, vielleicht ein bisschen flexibler gestalten kann. Aber ich glaube generell zu Hause zu arbeiten, außer dass man mal ein bisschen mehr Ruhe hat, hat jetzt keinen intrinsischen Wert für die Arbeit selbst. Ich glaube, das ist eher noch ein Management-Mechanismus für Leute, die im Alltag Herausforderungen haben. Und den haben wirklich die meisten Leute mit Kindern, mit Kita, mit Krankheit und was auch immer. Und da kann das natürlich helfen. Aber ich sehe nicht, wo von der Couch aus arbeiten jetzt, außer dass man Ruhe hat und sich vielleicht ein bisschen besser konzentrieren kann, jetzt zwingend für bessere Arbeit irgendwie sorgte. Also ich sehe da keinen intrinsischen Wert drin. Ne?
Ja, also was meine Mitarbeiter oft sagen ist, Frankfurt ist eine sehr teure Stadt. Kennst du ja vielleicht noch aus Hamburg. Das heißt, viele meiner Mitarbeiter wohnen nicht zentral in Frankfurt, sondern von außerhalb. Und jetzt ist es halt auch so, dass man halt, obwohl Mainz, Wiesbaden relativ nah ist, man trotzdem irgendwie mindestens eine Stunde braucht oder eine Stunde 20 von Haustür zu Haustür, so mehr oder weniger.
Das meine ich ja, ne?
Und das sind halt 2 Stunden 40 am Tag und die könnte man dann doch auch irgendwie, ne, und das lasse ich als Argument gelten,
ja.
Dass man dann schon ein bisschen entspannter ist und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die Mischung macht's, ne? Also es ist die Mischung, es ist jeder, der sagt, hey, heute muss ich mal zu Hause bleiben, okay, klar, mach, kein Thema, aber.
Ja. Aber ein mittelmäßiger Mitarbeiter wird im Homeoffice nicht zu einem herausragenden Mitarbeiter werden.
Das stimmt. Ne?
Ja. Und ein herausragender Mitarbeiter wird das im Homeoffice genauso gut wie im Büro machen. Würde ich hoffen. Ne?
Also ist der Ort ja eigentlich egal.
Er sollte eigentlich egal sein.
Ja.
Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, für das Management des Lebensalltags, der nicht leichter wird und wenn man weiter weg wohnt und alles, was Sven auch eben hinzugefügt hat, ist das sicher ein sehr hilfreicher Faktor. Ne? Aber ich glaube nicht, dass in den eigenen 4 Wänden zu sitzen dich geeigneter oder besser für den Job macht, für den du eingestellt worden bist, als wenn du in einem Büro sitzt. Ne? Das glaube ich einfach nicht.
Ja. Nee. Man sollte es einfach, ja, wie du schon sagst, man soll, also ich setze es auch immer so ein, wie es halt gerade irgendwie am besten passt, ne? Also wenn ich super viele Calls habe, fahre ich nicht ins Büro, weil dann habe ich eh nichts davon, dass ich meine ganzen Kollegen und Kolleginnen sehe, weil ich bin dann den ganzen Tag im Büro und die Tür ist zu und das kann ich auch von zu Hause aus machen. Das ist dann für mich nicht wichtig oder nicht, ja, nicht zielführend, dahin zu fahren.
Ja. Ich glaube auch viele, viele Führungsmechanismen, also gerade du hast uns auch noch am Thema Führung gefragt. Ja. Ich glaube, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur für Führungskräfte, ist es, glaube ich, auch manchmal einfach besser zusammen zu sein, weil man sich halt besser im wahrsten Sinne des Wortes versteht. Wenn man sich als Mensch sieht und ne, als physischen Menschen, nicht nur als Mensch auf einem Bildschirm. Ne? Also das macht vieles auch für eine Führungskraft leichter, für dich da zu sein, sich auch vor die Mitarbeiter zu stellen, was ich ganz wichtig finde. Ne? Das ist für mich neben dem Zuhören und dem Fördern etwas, was ich auch so als eine eiserne Regel, stell dich immer vor deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Gerade wenn du nicht irgendwie die Nummer eins irgendwie im Unternehmen bist, beschütze sie, sorg dafür, dass sie angstfrei arbeiten können. Und ich glaube, wenn du die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht kennst, sondern nur vom Bildschirm und kein richtiges Verständnis da ist, dann ist das auch ziemlich schwierig. Ne? Mitarbeiterinnen, gerade Jüngere und Mitarbeiter sollten in der Lage sein, auch Fehler machen zu dürfen. Und dann auch angstfrei zu arbeiten, zu wissen, da stellt sich jemand vor, neben, hinter sie, wie auch immer, und schützt sie. Natürlich sollte ein Fehler nicht 10-mal passieren, aber wenn du einen Fehler machst, der irgendwie ziemlich arg ist und du bist noch relativ jung und unerfahren, muss sich eine Führungskraft hinter diese Mitarbeiter stellen. Und ich glaube, dass solche Geschichten sind ganz, ganz schwierig, wenn man sich nicht kennt und wenn viel Homeoffice gemacht wird, weil man die Hintergründe, auch Persönlichkeiten gar nicht so gut kennenlernen kann. Und das sind so Dinge, die mir sorgen, die aus dem Ruder geraten können, wenn alles wirklich nur noch auf Bildschirmen stattfindet. Ja.
Das sind tatsächlich Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass wenn Fehler im Homeoffice passieren, dass meist versucht wird, es zu vertuschen und geheim zu halten und man denkt, ich komme damit eher durch. Und wenn Fehler im Büro passieren, dass sie doch halt schneller bei mir im Büro sind und sagen, hey, ich habe das und das gemacht, tut mir leid, wie können wir da jetzt gemeinsam rauskommen aus dem Problem. Ist sicherlich auch ein Problem.
Aber das ist dann ja vor allen Dingen das Vertrauen halt, ne, was ihr eben sagtet, dass durch die persönliche Komponente irgendwie entsteht, wenn man sich sieht und dass man aber auch weiß, man kann der Führungskraft vertrauen, sie steht halt auch wirklich hinter mir.
Ich glaube, das Vertrauen ist da, weil sie kommen ja ins Büro, also sie kommen in mein Büro, wenn sie selbst auch da sind.
Das meine ich
glaube,
ja.
Es ist einfach so dieses Gefühl, naja, ich bin hier in meinen eigenen vier Wänden und weiß nicht, vielleicht dann doch ein bisschen mehr nicht so verantwortlich fühlen und es ist nicht so,
ich glaube, das ist
nicht ganz so motiviert.
Ich glaube, was wissenschaftliche Studien halt auch beim Homeoffice belegt haben, ist, dass die Eigenzensur sozusagen, die Selbstkontrolle durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt auch funktioniert. Ne? Dass der Bullshit-Faktor im Homeoffice durch eine Selbstkontrolle ziemlich groß ist. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sorgen, dass sie verdächtigt werden, nicht die Arbeit zu machen, für die sie eingestellt worden sind. Und das wird sozusagen als etwas Positives angesehen für die Effizienz von Homeoffice. Ich halte das für ziemlich fatal, weil man damit sozusagen mit einem Vertrauensdefizit einsteigt. Und für mich, und da bin ich ein großer Anhänger vom Reinhard Sprenger, der viele Bücher über diese Themen geschrieben hat, je mehr man über Vertrauen redet, desto weniger ist es eigentlich da. Und das hat auch Guo Shangliu, ne, der mich damals zum Hauptgeschäftsführer bei China-Tours gemacht hat, hat mich an diesen Reinhard Sprenger rangeführt und das hat mir sehr, sehr geholfen. Vertrauen muss einfach geschenkt werden. Mhm. Diesen Schritt musst du gehen als Führungskraft. Wenn du mit einem Vertrauensdefizit anfängst und mit Sprüchen kommst wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dann arbeitest du immer mit einem Defizit und dann arbeitest du immer in der Annahme, dass jemand dein Vertrauen nicht verdient. Dann wird der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch immer irgendwie darauf aus sein, irgendwas zu vertuschen und wird auch nicht angstfrei arbeiten können. Und das ist eine Spirale, die nicht gut ist.
Jetzt mal ehrlich, kennst du noch irgendjemand, der so arbeitet? Also der Mails mitliest und echt?
Ja. Okay, wow. Ja, passiert ganz viel.
Ich glaube, das gibt's noch.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist ein Spruch, den ich immer wieder gehört habe. Immer wieder.
Wow, okay.
Und das erschreckt mich total, dass das immer noch ein Thema ist. Ja. Und das hörst du aus Orten, von denen du denkst, das sollte man eigentlich gar nicht mehr hören. Es ist also, wenn du so agierst als Führungskraft, und ich bin ja wirklich der Letzte, der Leuten sagt irgendwie so, das sollte man nicht, aber wenn es für mich ein No-Go gibt, dann ist es
ist diese Einstellung. Da gibt es im Reinhard Sprenger Buch, ich glaube, das war Aufstand des Individuums, einen schönen Cartoon, wo der Chef, der CEO einer Firma, am Beckenrand steht mit einem Rettungsring. Und daneben halt der Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Also wenn der Mitarbeiter, der im Wasser ist, immer das Gefühl hat, da steht einer neben dir, der glaubt, du säufst gleich ab. Das ist schlecht für vertrauensvolles Arbeiten, weil du immer denkst, der vertraut mir nicht, der glaubt nicht, dass ich das kann. Ne? Und das ist auch kein nachhaltiges Arbeiten. Wir reden viel über Nachhaltigkeit. Aber wenn du glaubst, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Jobs, die du ihnen gegeben hast, nicht können, dann hast du vielleicht auch was falsch gemacht. Das heißt, wenn du morgen weg wärst und glaubst, die Arbeit könne nicht gemacht werden, dann hast du nichts Nachhaltiges aufgebaut, wenn alles nur von dir abhängt. Ne? Wenn alles zusammenbricht, wenn du weg bist, dann hast du was ziemlich Unnachhaltiges hinterlassen. Und da kommt halt auch diese Einstellung, die sorgt dafür, dass das so ist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Finde ich total fatal. Also ich bin immer damit gut gefahren, Vertrauen zu schenken. Das kann verletzt werden, aber im Zweifelsfall doch lieber schenken, als mit dem Defizit einzusteigen. Ne?
Man merkt, dass du bei größeren Unternehmen gearbeitet hast als ich. Also wir sind so 15 Leute. Ich muss einfach, und ich bin halt auch viel weg, ich muss einfach mein, also für mich ist das so eine Grundvoraussetzung, den Mitarbeitern einfach dieses Vertrauen geben und zu wissen, hey, auch wenn ich nicht da bin, die wissen, was gemacht werden muss, denen ist bewusst, wir sind Dienstleister, wir sind alle intelligent genug, das zu wissen. Und man kriegt's ja, ich war immer in einer Größe, wo ich es ja auch mitbekommen habe, oder ich habe auch immer den guten Kontakt zu Kunden, wo, wenn es mal nicht läuft, dass sie mich anrufen und sagen, hey, was ist da gerade los? Aber Andi, du hast bei größeren gearbeitet, deswegen ist das bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders und nicht Grundvoraussetzung.
Ich glaube, ganz wenige Unternehmer, und da meine ich jetzt auch gar nicht dich, ich glaube, ganz wenige Unternehmer.
Ich fühle mich angegriffen.
Die meisten Unternehmer würden sagen, na klar vertraue ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber ich glaube, das Selbstbild und das Reflexionsvermögen und dadurch, dass ich halt so oft auf die Schnauze gefallen bin, gerade bei all diesen Themen, habe ich, glaube ich, den Vorteil, dass ich die Sachen zumindest in mir selbst ein bisschen mehr beleuchtet habe, weil ich all diese Fehler bestimmt total oft gemacht habe. Ich glaube, viele beleuchten sich selbst gar nicht und würden sich für jemanden halten, na klar vertraue ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber ich glaube, in der Praxis merken sie gar nicht, dass sie es nicht tun. Ne? Dieser Spruch, alles muss man selbst machen, ne? Sonst kriegt es keiner hin. Ich glaube, das ist ein totales gutes Zeichen dafür, dass du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht vertraust, ne? Und es vielleicht noch nicht geschafft hast, den Leuten irgendwie zu zeigen, wie es geht, wie sie auch ohne dich klarkommen können. Ne?
Voll. Total.
Und damit meine ich nicht dich, Sven. Ich meine generell.
Geht mit dir nicht mehr.
Fühl dich bitte nicht angesprochen.
Aber ich kann das nur bestätigen. Also ich glaube, das ist wirklich in noch nicht vielen Unternehmen so angekommen. Und ich glaube vor allen Dingen, ich meine, wir sind jetzt in der Touristik, ist das Ganze ja schon sehr kollegial und freundschaftlich, auch untereinander, auch in den ganzen Firmen, also jetzt sag ich mal firmenübergreifend. Aber in anderen Branchen ist es, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Schlag. Also wenn ich das so mitbekomme, ich habe viele Freunde hier auch in Unternehmen, die in ganz anderen Branchen tätig sind, da wird wirklich kontrolliert, ne? Da wird gestempelt, wenn du in die Firma reingehst, da wird gekontrolliert, wie lange sitzt du da eigentlich, und da wird nicht vertraut und da wird auch kein Vertrauensvorschuss gegeben.
Es ist ja jetzt auch so, die EU-Kommission, also die EU verlangt ja, dass man wirklich jetzt auch, wie gesagt, stempelt oder dass dokumentiert wird, wann, wie lange arbeiten die Mitarbeiter, wann machen sie Pausen und sonst irgendwas. Auch ich musste mich ja dann irgendwie zwangsweise damit beschäftigen, obwohl ich immer ein totaler Gegner davon gewesen bin, nicht wegen den Überstunden, sondern einfach, weil ich weiß, dass da eh nur Mist drin steht. Also ich habe oft genug einfach diese Zettel ausgefüllt und mich kaputt gelacht, was ich da eingetragen habe. Zum Teil, also ich weiß, dass man darauf nichts geben kann. Aber was heute angeboten wird, also wenn man da irgendwie ein Programm kauft, dann kann man sich die Bildschirmzeiten, wie oft hat sich die Maus bewegt am Tag, was war der längste Stillstand der Maus, welche Webseiten wurden besucht und so weiter und so fort. Das wird jetzt alles automatisch mitgescannt und kommt mit in die Auswertung. Also
Sind wir gar nicht mehr beim Vertrauen, ne?
Ja, genau.
Also, eingebautes Missvertrauen.
Das ja, genau.
Eingebautes, ne? Missvertrauen.
Ja. Kannst du für 5 Euro mehr im Monat mit dazu kaufen.
Super.
Im Abo.
Hat sich's gelohnt?
Ich hab's nicht gemacht.
Ach so. Nein. Musst du jetzt sagen, musst du sagen.
Hätte wissen wir nichts davon.
Hätte ich auch gesagt.
Wissen Sie dann spätestens ab morgen.
Naja.
Genau. Was würdet ihr denn so abschließend sagen, wenn ihr jetzt so auf eure Geschichte nochmal zurückguckt? Wir hatten das Thema Vertrauen, wir hatten das Thema Arbeit muss Sinn ergeben, wir hatten, Arbeit sollte schon auch irgendwie Spaß machen. Habt ihr abschließend noch was, was ihr den Hörenden mit auf den Weg geben möchtet? Vielleicht, was ihr Führungskräften mit auf den Weg geben möchtet aus eurer Erfahrung heraus? Jeder mal ein Statement zum Schluss.
Darf ich Mitarbeitern was auf den Weg geben?
Auf Dach, das darfst du.
Ich freue mich immer wahnsinnig über Kritik. Ich freue mich immer wirklich wahnsinnig darüber, wenn sie nicht immer Ja und Amen sagen zu dem, was ich sage. Oder wenn ich meine Meinung kundtue. Da wünsche ich mir manchmal wirklich auch mehr kritisches Feedback, kritische Auseinandersetzung mit dem, was ich sage. Ich mache Fehler, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich stehe auch vor einigen Problemen, ohne zu wissen, wie man es am besten löst, weil mir da die Erfahrung fehlt, weil sowas wie Pandemie hatten wir noch nie. Da gab es keinen Königsweg, sondern man musste gucken, was der richtige Weg ist. Und der Weg war auch wirklich sehr, sehr individuell immer. Da wünsche ich mir echt, traut euch zu sagen, was euch nicht passt oder wenn ihr was anderes seht ich glaube, das wird mehr gewertschätzt als Ja und Amen zu sagen und nicht die Diskussion suchen.
Danke, Andi.
Ehrlichkeit, auch von mir. Das ist die größte Währung, die wir haben. Und gerade als Führungskraft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu aufzurufen, ehrlich zu sein, weil was hast du sonst, wenn nicht die Ehrlichkeit der Leute, die dir ehrliches Feedback geben? Leute, die dir Ja sagen, das ist nicht die Wahrheit. Wie willst du navigieren, wenn du das nicht weißt? Aber viel wichtiger noch ist Ehrlichkeit mit sich selbst, also brutal ehrlich mit sich selbst zu sein. Ich habe so viele Fehler in all diesen Bereichen gemacht. Also ich will jetzt gar nicht klingen, als ob das irgendwie alles richtig ist, was ich sage. Ich habe wirklich jeden Fehler, den man machen kann, habe ich gemacht, was Führung angeht. Ich bin aber auch schnell hingefallen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was gelernt habe. Ich habe einige Erfolgserlebnisse, was auch Führung angeht und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Teamaufbau. Ich hatte tolle Teams. Ich sage immer wieder, dass das Team, was ich bei Gebeco aufbauen durfte, war das beste Team, was ich hier hatte. Nicht das erfahrenste, aber es war wirklich ein Team, was als Team gearbeitet hat. Da hatten wir keine Messis, keine Ronaldos, aber es war wirklich ein kohäsives Team, was fantastische Arbeit gemacht hat. Und das schreibe ich mir ein bisschen mit auf die Fahnen. Aber vor allem auch brutale Ehrlichkeit mit dir selbst. Wenn du weißt, wer du bist, was du kannst, was du nicht kannst vor allem, dann kannst du im Leben navigieren, ne? Sonst bescheißt du dich nur. Wenn du denkst, du kannst Dinge, die du gar nicht kannst, dann wirst du immer wieder versagen. Und ich glaube, das ist echtes Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist nicht, dass man sagt, ich bin ein ganz geiler Typ, besser als andere. Das ist dumme Arroganz. Aber zu wissen, wer du bist, navigieren zu können, weil du weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Damit kann man sich durchs Leben bewegen. Ne? Damit kann man auch sinnvoll arbeiten. Aber wenn du das nicht kannst, auch ehrlich mit dir selbst zu sein, wirklich brutal ehrlich mit dir selbst, dann kannst du kein echtes Bewusstsein deines Selbst, also ein Selbstbewusstsein entwickeln. Und ich glaube, das ist etwas, da habe ich Glück gehabt, dass ich so oft auf die Schnauze gefallen bin und es mir selbst auch nicht immer leicht gemacht habe. Darauf, wo ich stolz bin, ist, dass ich das dann gemacht habe, brutal ehrlich mit mir zu sein und mir sozusagen meinen Weg dann zu ebnen mit den Dingen, von denen ich weiß, dass ich sie kann und dass ich sie nicht kann. Also wie gesagt, Ehrlichkeit mit anderen, aber dann auch vor allem mit dir selbst. Das wäre mein Rat an alle, die führen wollen und die sich generell durchs Leben selbst führen wollen und nicht fremd geführt werden wollen.
Also sowohl für Mitarbeitende als auch für Führungskräfte. Also eigentlich für jeden. Bezieht sich ja, sag ich mal, nicht nur auf das Arbeitsleben, sondern insgesamt aufs Leben, ne?
Brutalste Ehrlichkeit mit dir selbst. Das ist der einzige Weg, mit dem du zu irgendeinem Selbstbewusstsein kommen kannst. Und wie willst du sonst durchs Leben kommen, wenn du nicht weißt, wer du bist, was du kannst und was du nicht kannst? Ne? Vor allem auch, wer du nicht bist. Ne? Alles andere ist nur was vormachen. Sich was vormachen das ganze Leben und dann am Ende des Lebens, ich glaube, das ist ziemlich leicht.
bedarf aber auch eines gewissen Alters, um das sagen zu können, ne?
Ja, und
also ich glaube, ein 20-Jähriger würde das nie sagen, weil er einfach nicht so denkt oder Leute, die jetzt im Berufsleben angefangen haben, denen fehlt, glaube ich, das noch. Klar, hast du recht, aber die würden und das auch nie, also zu wissen, wer bin ich, was will ich, und ist ja fast unmöglich in dem Alter.
Ich liebe es, älter zu werden, also nicht körperlich.
Ja, ja.
Ich bin jetzt 50 und ich merke schon, ne, so man kann nicht mehr alles, was man mit 20, 25 konnte, sportlich oder wie auch immer. Aber was diese Geschichten angeht, ich liebe es, älter zu werden, einfach weil man mehr weiß, ja, über sich selbst und über die Welt, und man viele Dinge einfach entspannter angeht. Ja. Also von daher, Ehrlichkeit. Ja.
Super, danke. Kann ich nur bestätigen. Also ich finde auch, wenn ich gewusst hätte, was man alles irgendwie für Erfahrungen macht, dann hätte ich, glaube ich, auch damals noch ein paar andere Entscheidungen getroffen, als ich in den Beruf irgendwie eingestiegen bin, und hätte mich vor allen Dingen, glaube ich, auch im Beruf nicht so krass gestresst, und hätte auch, wäre, glaube ich, auch einfach ehrlicher gewesen gegenüber meinen Vorgesetzten. Das musste ich auch lernen, und ist gut.
Weißt du, was ich ganz ehrlich jetzt noch machen möchte in deinem Podcast, Nora?
Bitte.
Werbung für unseren Podcast.
Das darfst du.
Ja.
Abschließend darfst du noch Werbung für euren Podcast machen.
Hin und weg.
Bin ich gespannt.
Hin und weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Wir sind eigentlich ein Branchenpodcast, aber wir haben sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer, die sich einfach für die Welt des Reisens interessieren. Wir haben spannende Gäste aus allen Bereichen der Reisebranche, aber auch
mich zum Beispiel.
Du warst auch schon mal
zu Gast, ja.
Vor mittlerweile, glaube ich, 2 Jahren.
Ja, länger her.
Und, ne? Ja. Und bei uns findet man wirklich die interessantesten Gäste aus der Reisebranche. Wir haben in der Regel so einstündige Gespräche. Das sind manchmal Prominente wie Johann Lafer. Wir hatten Kai Böcking. Wen hatten wir denn noch, Sven? An interessanten Persönlichkeiten.
Bodo Jansen, auch toll. Oh, was für eine Lebensgeschichte, oder? Mhm. Ja, also Wahnsinn. Wahnsinnstyp, Wahnsinnsgeschichte.
Wir hatten
kaum bekannt, aber wirklich Respekt.
Wir hatten Peter Fankhauser, ich glaube bis heute meine Lieblingsfolge, der ehemalige Thomas Cook-Chef, der Thomas Cook in die Pleite begleitet hat, der größte, älteste Reiseveranstalter aller Zeiten. Der hat sein allererstes Interview nach 2 Jahren nach der Pleite bei uns gemacht. Und also einfach, glaube ich, ein interessantes Format für alle, die sich für die Welt des Reisens interessieren. Mittlerweile in über 100 Ländern der Welt gehört, auf Deutsch. Wir poppen immer wieder in den Podcast-Charts auf, und wir haben mittlerweile fast, glaube ich, 40.000 Abonnenten, nicht wahr, Sven? 46.000, warum flüsterst du?
Weil ich nicht so besserwisserisch
rüberkomme. Ihr seid doch sogar nominiert auch irgendwie ein Jahr gewesen, oder? Als bester Podcast in welcher Kategorie? Ja,
wir haben einen Preis gewonnen. Wir haben Award gewonnen, bester Tourismus-Podcast. Oh Gott, ich muss mal nachgucken. 2 Jahre her. Bester
Tourismus-Podcast.
Internationale, ja, irgendwie sowas. Ja, genau.
Ja.
Ja. Es war international, das weiß ich noch.
Jawohl.
Ich verlinke euren Podcast auf jeden
sehr
Fall.
Sehr schön, sehr schön.
Also, vielen lieben Dank dafür.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Nora, hört gerne mal rein, wenn ihr von unseren Stimmen nicht genug bekommen habt. Ich bin jetzt hier so ein bisschen im Moderatorenmodus gerade gekommen.
Ja.
Ja. Jetzt übernehme ich wieder. Ich bedanke mich wirklich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Ich glaube, es sind super spannende, ja, super spannende Aspekte dabei. Danke, dass ihr euch an einem Sonntag die Zeit genommen habt zur Mittagszeit. Also bei uns ist hier richtig Mittagszeit. Andi, du sitzt in Dubai, da ist es schon ein bisschen später, glaube ich. Ne?
Da gibt es jetzt Kaffee und Kuchen.
Da gibt es jetzt Kaffee und Kuchen.
Erdbeerkuchen. Rausgebacken.
Ja, vielen Dank, Kaffee, dass ihr dabei gewesen seid. Und genau, ich bin gespannt, wie wir noch in der nächsten Zeit irgendwie zusammenkommen werden.
Danke dir, liebe Nora.